Deutschlandfunk, das war der Tag.
Im Studio Theo Gers, guten Abend. Es ist ein Dokument des Grauens und der kalten Herzlosigkeit gegenüber den Opfern. Es geht um 235 mutmaßliche Täter und knapp 500 Opfer, allesamt Kinder und Jugendliche. Die Rede ist vom heute vorgestellten Gutachten über Fälle von sexuellem Missbrauch im Erzbistum München-Freising. Doch das Dokument enthält noch eine weitere unglaubliche Aussage. Sie betrifft den früheren Papst Benedikt XVI. Von 1977 bis 1982 als Kardinal das Oberhaupt des Erzbistums. An einer entscheidenden Sitzung, auf der Missbrauchsvorwürfe gegen einen einschlägig bereits belasteten katholischen Priester zur Sprache kamen, will Benedikt nicht teilgenommen haben. Hören wir dazu, was Ulrich Wastel, einen der Autoren des Gutachtens.
Ich formuliere zurückhaltend, wir halten die Aussage des Papstes Benedikt, er sei in dieser Sitzung nicht anwesend gewesen, als wenig glaubwürdig.
Heißt übersetzt, die Gutachter sind überzeugt, dass Papst Benedikt XVI. Lügt. Über die Verantwortung des früheren Papstes und die Frage, ob und wie die katholische Kirche überhaupt noch wieder glaubwürdig werden kann, dazu ein Interview in dieser Sendung. Unsere weiteren Themen. Nochmalige Warnungen an Moskau, die Ukraine endlich in Ruhe zu lassen. Sie kamen heute vom amerikanischen Außenminister Blinken bei seinem Besuch in Habeck in Berlin. Um Diplomatie ging es auch in München. Robert Habeck, der als Bundeswirtschaftsminister den Ausbau der Erneuerbaren voranbringen muss, traf Markus Söder beim Ausbau der Windenergie, bislang einer der größten Bremser im Land. In der Corona-Pandemie stimmt Österreich über eine allgemeine Impfpflicht ab. Sie wird eingeführt. Deutschland ist bekanntlich nicht so weit. Dafür werden aber bei uns die PCR-Tests knapper. Auch das ein Thema in dieser Sendung. Und damit zu unserem ersten Thema. Der abermaligen schwarzen Stunde für die katholische Kirche, die immer wieder aufs Neue, heute eben im Bistum München-Freising, darauf gestoßen wird, welche Schuld sie auf sich geladen hat, weil pädophile Priester über Jahrzehnte gedeckt wurden, statt sie aus dem Kirchendienst zu entfernen und angemessen zu bestrafen. Und seit heute kann offenkundig vor allem der Papst Benedikt XVI., der ehemalige Papst, nicht mehr die Hände in Unschuld waschen. Denn natürlich wurde zu seiner Zeit als Kardinal von München-Freising auch im Bistum überlegt, wie man mit pädophilen Priestern umgehen wolle. Auch bei einer entscheidenden Sitzung will Benedikt nicht dabei gewesen sein. Die Gutachter, so berichtet es Markus Kaiser aus München, äußern aber große Zweifel, dass Benedikt hier die Wahrheit sagt.
Das legt das neue Missbrauchsgutachten der Münchner Anwaltskanzlei Westphal Spilker-Wastel zumindest nahe. Während seiner Amtszeit als Erzbischof von München und Freising soll der spätere Papst Josef Ratzinger mehr vom sexuellen Missbrauch gewusst haben, als er heute zugibt. Heute bestreitet er zum Beispiel, bei einer Ordinariatssitzung dabei gewesen zu sein, auf der über die Versetzung eines verurteilten Sexualstraftäters in eine Gemeinde des Erzbistums entschieden wurde. Rechtsanwalt Ulrich Wastel hat hierzu allerdings andere Erkenntnisse.
Das hier ist die Kopie des Protokolls zur Sitzung vom 15.01.1980.
Und darin stehen damals tagesaktuelle Themen, über die Ratzinger auf dieser Sitzung gesprochen haben soll.
Ich formuliere zurückhaltend, wir halten die Aussage des Papstes Benedikt, er sei in dieser Sitzung nicht anwesend gewesen, als wenig glaubwürdig.
Für das Gutachten verfasste Benedikt XVI. Eine 80 Seiten lange Stellungnahme. In 4 Fällen werfen die Anwälte Ratzinger ein Fehlverhalten vor. Er selbst weist das in jedem Fall zurück. Auch seine Nachfolger belastet das Gutachten. Kardinal Friedrich Wetter soll sich in seiner 25-jährigen Amtszeit bei 21 Fällen falsch verhalten haben. Dem heutigen Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx wird in 2 Fällen Fehlverhalten vorgeworfen. In einem kurzen Statement äußerte sich Kardinal Marx am Nachmittag.
Mein erster Gedanke gilt heute den Betroffenen sexuellen Missbrauchs, die durch kirchliche Vertreter Unheil und Leid erfahren haben. Die Begegnungen mit Betroffenen sexuellen Missbrauchs, sie haben meine Wahrnehmung der Kirche verändert und verändern diese auch weiterhin. Als der amtierende Erzbischof bitte ich deshalb im Namen der Erzdiözese um Entschuldigung.
In der kommenden Woche will sich das Erzbistum ausführlicher zum Missbrauchsgutachten äußern und auch auf Fragen eingehen. Insgesamt haben die Juristen der Kanzlei Westphal Spilker-Wastl zwischen 1945 und 2019 im Erzbistum München und Freising 235 mutmaßliche Täter ermittelt. 173 davon seien Priester gewesen, so die Anwälte. Wo aus Sicht der Anwälte kirchenrechtliche Sanktionen nötig gewesen wären, seien diese mehrheitlich unterblieben. Sie sprachen von einer Schreckensbilanz.
Markus Kaiser berichtete: Ein Papst, der öffentlich und unter Hinweis auf schriftliche Protokolle bezichtigt wird, nicht die Wahrheit zu sagen, das gab es so vielleicht noch nie. Was aber sagt eben dieser emeritierte Papst zu all dem? Am Nachmittag äußerte sich Benedikt zwar nicht selbst, sondern er schickte seinen langjährigen Privatsekretär Georg Genswein voraus. Aus Rom, Jörg Seißelberg.
Benedikt bete für alle Opfer, sagte Genswein. Der emeritierte Papst, so sein Privatsekretär, drücke seine Scham und sein Bedauern aus über den von Geistlichen verübten Missbrauch. Das heute in München vorgestellte Gutachten, erklärte Genswein, werde Benedikt in den nächsten Tagen mit der, Zitat, nötigen Sorgfalt studieren und prüfen. In dem Gutachten, erstellt von einer Anwaltskanzlei im Auftrag des Erzbistums München und Freising, werden schwere Vorwürfe gegen Benedikt erhoben. Die Gutachter machen deutlich, dass der spätere Papst in seiner Zeit als Erzbischof in München mit, Zitat, hoher Wahrscheinlichkeit wissentlich Missbrauchstäter in der Seelsorge eingesetzt und dazu teilweise die Unwahrheit gesagt hat. In insgesamt 4 Fällen wird Josef Ratzinger Fehlverhalten im Umgang mit Missbrauchstätern vorgeworfen. Das Gutachten belastet auch den aktuellen Erzbischof in München, Kardinal Marx. Papst Franziskus hat sich in Rom bislang nicht geäußert. Sein Sprecher erklärte, das Gutachten werde in den kommenden Tagen im Vatikan gelesen und geprüft. Gleichzeitig betonte der Papstsprecher im Namen des Vatikans sein Beschämen und tiefes Bedauern über den Missbrauch von Minderjährigen durch Geistliche.
Jörg Seißelberg berichtete über die Reaktion des emeritierten Papstes Benedikt XVI. Und auch weil die Rolle des ehemaligen Papstes in dem Missbrauchsskandal nun so gut dokumentiert ist, schlug das Gutachten heute wie eine Bombe ein. Die Reaktionen sind eindeutig. Der unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs der Kirche, Johannes Wilhelm Röhrig, wirft eben dieser Kirche kalten Pragmatismus vor. Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes Wilhelm Röhrig, kritisiert den jahrzehntelangen empathielosen Umgang mit Missbrauchsopfern. Der herzlose, konsequente Institutionenschutz wurde vielmehr über Jahrzehnte praktiziert, kritisiert er. Und die Opfer? Am Telefon begrüße ich Matthias Katsch, den Sprecher der betroffenen Initiative Eckiger Tisch. Guten Abend, Herr Katsch.
Ja, schönen guten Abend.
Herr Katsch, reden wir zunächst über Benedikt, der als Kardinal des Erzbistums München-Freising von 1977 bis 1982 nicht auf Seiten der Opfer stand, sondern den Schutz der Institution Kirche höher bewertete und entsprechend handelte. Wie bewerten Sie sein Verhalten? Ist er ein aktiver Vertuscher?
Naja, er ist schlimmer noch ein Komplize eines Serientäters geworden, der nach 1980, also nachdem er nach München übernommen worden ist, noch über 3 Jahrzehnte hinweg Dutzende von Kindern in, ich glaube, 3 oder 4 Pfarreien hier im Bistum München-Freising missbraucht hat. Und das hätte alles nicht sein müssen. Dieses Elend, dieses Leid hätte nicht sein müssen, wenn er nicht die Interessen dieses Klerikers höher bewertet hätte als den Opferschutz. Das heißt, diese Opfervergessenheit, diese Unfähigkeit, die Opfer überhaupt wahrzunehmen, hat mit dazu beigetragen, dass sich das so fortgesetzt hat. Und das ist seine Schuld und das ist seine Verantwortung.
Sagen auch Sie oder würden auch Sie so weit gehen, zu sagen, Benedikt lügt?
Das habe ich sehr deutlich auch schon gesagt. Also die Anwälte waren heute sehr höflich eigentlich in ihrer Einschätzung, nachdem sie die Smoking Gun hochgehalten hatten, also jenes Dokument, aus dem klar hervorging, dass Ratzinger natürlich in der entscheidenden Sitzung mit dabei gewesen war und sie sogar geleitet hatte. Da war eigentlich klar, ja, er hat gelogen, als er das bestritten hat. Und diese ganze Inszenierung 2010, die davon ablenken wollte, dass Josef Kardinal Ratzinger natürlich informiert gewesen ist und zugestimmt hat, die fiel in dem Moment in sich zusammen.
Reden wir noch einmal über Benedikt. Er will ja das Gutachten jetzt erstmal studieren. Er gibt sich ansonsten geschockt und beschämt über den Inhalt. Was müsste er denn jetzt tun?
Ach Gott, wenn ich diese Worte schon höre, die haben wir jetzt so oft gehört von allen möglichen Seiten, von allen möglichen Kardinälen, jetzt eben auch vom emeritierten Papst, dass sie geschockt und sind und es ihnen unendlich leid tut. Ich erwarte von diesem alten Mann jetzt nichts mehr. Er hätte sich entschuldigen können für seine Fehler vor 40 Jahren und es dabei belassen können. Stattdessen hat er sich eben, weiß ich nicht, schlecht beraten, dahin geflüchtet, alles zu bestreiten und eine lange, umfängliche Erklärung dazu abzugeben. Ich glaube wirklich, worum es jetzt den Opfern geht, ist, dass wir darüber sprechen, wie die Kirche das Leid, das sie mit verursacht hat, da gibt es ja nur seit heute gar keinen Zweifel mehr daran, lindern kann und wie wir zu angemessenen Entschädigungen kommen.
Damit sind wir beim zweiten Teil des Gesprächs, Herr Katsch. Reden wir über die Kirche. Wieder ein rabenschwarzer Tag für diese Institution. Sie sagen, es muss jetzt endlich über angemessene Entschädigung gesprochen werden. Es muss aber auch offenkundig über eine Reform der Kirche gesprochen werden. Was müsste denn da passieren?
Also ich glaube, man muss beim Wording schon klar machen, es kann nicht darum gehen, das System jetzt an der einen oder anderen Stelle zu verbessern oder zu reformieren, sondern das System selber ist gescheitert und wir brauchen eine grundlegende Veränderung. Deswegen wäre es angezeigt gewesen, wenn Kardinal Marx hier heute auch klar gemacht hätte, dass er seinen im letzten Jahr ja schon eingereichten Rücktritt wiederholt. Im Grunde genommen müssen alle Bischöfe sich fragen, habe auch ich in der Vergangenheit so gehandelt wie Benedikt, wie Kardinal Wetter, wie Kardinal Marx, wie die Vorvorgänger. Eigentlich alle Münchner Erzbischöfe nach 45 sind heute benannt worden von den Anwälten. Und deswegen muss jetzt eigentlich die Frage an alle deutschen Bischöfe lauten, und ihr, wie sieht es bei euch aus?
Aber und Kardinal Marx, entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche, ja. Herr Katsch, aber Kardinal Marx wollte ja schon einmal zurücktreten. Der amtierende Papst Franziskus hat das abgelehnt.
Ja gut, ich meine, das ist jetzt die Frage, wie weit da die Freiheit reicht, auch zu sagen, wenn ich mich nicht mehr in der Lage sehe, das Amt auszuüben, kann mich auch kein Papst dazu zwingen, es weiterzuführen. Er hat sich dann sozusagen breitschlagen lassen. Ich denke, wirklich ein Neuanfang in Deutschland und letztlich auch für die Weltkirche kann mit dem bestehenden Personal und mit den bestehenden Strukturen nicht funktionieren.
Hat denn die Kirche, Herr Katsch, überhaupt genügend unbelastetes Personal noch in der Hinterhand, um es mal so auszudrücken, das jetzt noch dann glaubwürdig für eine neue Kirche stehen könnte?
Also ich glaube, ein Aufbruch, ein Neuaufbau kann nur von unten gelingen. Da sind die 50% der Kirchenmitglieder, die überhaupt nicht berücksichtigt werden. Das sind die Frauen, das sind die Menschen an der Basis, die teilweise hervorragende Arbeit in ganz vielen Feldern, auch gesellschaftlich relevanten Feldern leisten. Aber diese bisherige Hierarchie und auch das Denken dahinter, das hat sich doch jetzt wirklich ad absurdum geführt. Wenn niemand Verantwortung trägt, niemand zuständig war, niemand bereit ist zu sagen, dass wir es waren, dann braucht man doch diese Bischöfe letztlich auch nicht mehr. Ich sehe nicht, wie man versuchen kann und will, mit dem bestehenden Personal diese grundlegenden Reformen auf den Weg zu bringen. Ich glaube, es braucht einen Neuanfang.
Soweit das Gespräch mit Matthias Katsch, dem Sprecher der betroffenen Initiative Eckiger Tisch. Wir haben das Gespräch vor einer Stunde aufgezeichnet. Themenwechsel. Gestern Kiew, heute Berlin, morgen Genf. Dort ein Treffen mit dem russischen Außenminister Lavrov. US-Außenminister Blinken ist auf seiner bislang wohl wichtigsten Dienstreise. Es geht um Krieg oder Frieden in der Ukraine. Und heute stimmte sich Blinken in Berlin mit den wichtigsten europäischen Partnern, mit Deutschland, Frankreich und Großbritannien ab, bevor er morgen Lavrov in Genf gegenübertritt. Aus Berlin, Stefan Detjen.
Ein denkbar unglücklicher Auftakt für den Tag, an dem die USA und ihre wichtigsten europäischen Partner ihre Geschlossenheit und Entschlossenheit gegenüber der russischen Bedrohung demonstrieren wollen. Diplomaten in Berlin rauften sich jedenfalls die Haare, als sie am Morgen hörten, was US-Präsident Biden in der Nacht bei einer Pressekonferenz in Washington gesagt hatte.
And so I think what you're going to see is that
Sie werden sehen, dass Russland verantwortlich gemacht wird. Es kommt darauf an, was sie machen. Wenn es nur ein kleiner Einbruch ist und wir darüber streiten, was wir tun oder nicht, aber wenn sie das tun, was sie mit ihrer ganzen Macht der Truppen tun können, wird es ein Desaster für Russland. Wollte der US-Präsident tatsächlich signalisieren, dass man kleineren Übergriffen, was auch immer das sein soll, tatenlos zusehen werde, weil man sich dann über Reaktionen zerstreiten werde? John Kornblum, ehemaliger US-Botschafter in Berlin, interpretierte den US-Präsident am Morgen im Deutschlandfunk hörbar frustriert.
Biden ist, wie wir wissen, kein Neuankömmling in der Politik. Man kennt ihn seit Jahrzehnten. Und er war immer berüchtigt für solchen Ausläufer sozusagen, wo er ein bisschen mehr gesagt hat, was er sagen sollte. Und das, glaube ich, hier war wieder ein Fall.
Nach diesem Auftakt am Morgen dann das Treffen von US-Außenminister Blinken mit seiner deutschen Amtskollegin Annalena Baerbock. Auch der französische Außenminister Le Drian und der stellvertretende britische Außenminister Cleverly waren zur Abstimmung nach Berlin gekommen. Blinken musste auch in der anschließenden Pressekonferenz die unglücklichen Äußerungen seines Präsidenten korrigieren.
First, we have been very clear throughout. If any Russian military forces
Wir waren immer klar, jede Bewegung russischer Streitkräfte über die ukrainische Grenze wird von uns schnell und schwerwiegend beantwortet.
That will be met with a swift, severe, united response.
Was eine Antwort sein könnte, war das zentrale Thema der Außenministergespräche in Berlin. Militärische Antworten hatte der Westen schon immer ausgeschlossen. Es geht um Sanktionen. Eine Verständigung darüber aber gab es bislang nicht. Schon die EU-Staats- und Regierungschefs konnten sich bei ihrem letzten Gipfel nicht auf eine gemeinsame Sanktionsliste verständigen. Als härteste Antwort gilt ein Ausschluss Russlands aus dem Finanztransaktionssystem SWIFT. In Washington gibt es Befürworter einer solchen Maßnahme im Fall eines russischen Angriffs. Finanzexperten sprechen von einer nuklearen Lösung, die das internationale Finanzsystem schwer beschädigen könnte. Auch in Deutschland wachsen die Vorbehalte. Außenministerin Baerbock umschrieb sie so.
Ich möchte an der Stelle auch noch mal deutlich machen, dass Sanktionen vor allen Dingen dann ihren Effekt erfüllen, wenn sie wirksam sind. Und deswegen gilt es auch mit Blick auf das, was man an Sanktionen ergreifen kann, im wirtschaftlichen Bereich, im finanziellen Bereich genau zu prüfen, was sind vielleicht nicht nach außen das, was am härtesten klingt, sondern die wirksamsten Sanktionen, die dann auch wirklich Wirkung entfalten. Und zwar nicht gegen einen selbst, sondern gegenüber Russland, sollte es zu einer weiteren Eskalation kommen.
Nur andeutungsweise kam auch die Auseinandersetzung um Waffenlieferungen an die Ukraine offen zur Sprache. Baerbock hatte dies sowohl bei ihrem Antrittsbesuch in Washington als auch in dieser Woche in Kiew kategorisch ausgeschlossen. US-Außenminister Blinken machte heute noch einmal deutlich, dass Deutschland damit in einer Außenseiterrolle ist.
The Alliance, the United States, our European partners, we responded.
Das Bündnis, die USA und unsere europäischen Partner haben auf die Aggressionen geantwortet. Ein Teil dieser Antwort war die Lieferung von defensiven Waffen. Drängendes Thema neben der Krise in der Ostukraine waren die Atomverhandlungen mit dem Iran, die dieser Tage in Wien in eine entscheidende Phase gehen. Parallel zu den Gesprächen habe der Iran sein Atomprogramm weiter konsequent ausgebaut, sagte Baerbock.
Eine Urananreicherung von 60%, wie die im Iran bereits erreicht hat, ist beispiellos für einen Staat ohne Atomwaffen. Und dafür gibt es keine plausible Erklärung und dafür liefert der Iran auch keine plausible Erklärung.
Auch hier geht es um Sanktionen. Die Zeit laufe aus, die Verhandlungen aber könnten noch zu einem Ende gebracht werden, sagte Antony Blinken.
We can bring these talks to a successful conclusion and address the core concerns of all sides, but time is running out.
Blinken reist von Berlin nach Genf weiter, wo er morgen mit dem russischen Außenminister Lavrov zusammentreffen wird.
Stefan Detjen berichtete. Mit 450.000 Corona-Neuinfektionen rechnet Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach für Mitte Februar. Es fühlt sich gerade nicht so an, als hätte Deutschland die Lage im Griff. Zumal sich ein neuer Engpass aufgebaut hat. Die Testkapazitäten bei den PCR-Tests werden immer knapper. Kein gutes Omen für die nächsten Wochen. Aus Berlin, Maximilian Brose.
Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, sagte heute Morgen im Deutschlandfunk, dass sich die Infektionszahlen bei der Belegung der Intensivbetten noch nicht bemerkbar machen.
Nicht genau weiß man das, was die Normalstationen angeht, weil wir dort immer mit einer entsprechenden zeitlichen Verzögerung die Meldung erhalten. Und in den Praxen erleben wir es natürlich, weil der Ansturm derer, die jetzt im Rahmen der jedenfalls symptomatischen Infektionen getestet werden wollen, groß ist. Und ja, da kann man schon beobachten, ohne Frage.
Das Problem, es könnte sein, dass nicht alle Fälle erfasst sind, weil die Gesundheitsämter und Labore ihre Kapazitätsgrenzen erreicht haben. In der vergangenen Woche hätten die deutschen Labore so viele PCR-Tests wie noch nie in der Pandemie durchgeführt, heißt es vom Verband akkreditierter Labore in der Medizin. In einigen Regionen liege die PCR-Kapazität der Labore über der Belastungsgrenze. Zu den PCR-Testungen sagte SPD-Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gestern Abend in der ZDF-Sendung Markus Lanz:
Wir werden das nicht durchhalten können. Wir werden tatsächlich so hohe Fallzahlen bekommen, dass wir die PCRs verteilen müssen, priorisieren müssen. Dafür werde ich am Wochenende einen Vorschlag vorlegen, wie das passieren soll. Also wer den PCR-Test bekommt und wo wir den PCR-Test nicht mehr einsetzen.
Lauterbach will PCR-Tests künftig priorisieren, zum Beispiel für medizinisches Personal. Neue Regelungen dafür könnte es geben, wenn Bund und Länder erneut am kommenden Montag zur Corona-Situation beraten. Am Mittwoch ist im Bundestag eine Orientierungsdebatte zur Impfpflicht angesetzt. Die SPD befasste sich schon heute auf ihrer digitalen Klausurtagung ausführlich mit dem Thema. Zum Auftakt betonte Fraktionschef Rolf Mützenich:
Ich bin der festen Überzeugung, dass wir gut aufgestellt sind für eine Debatte über die Impfpflicht.
Man wolle nach der Orientierungsdebatte schnell erste Eckpunkte vorlegen. Bei der Diskussion über eine Impfpflicht dürfte für Mützenich auch das Alter eine Rolle spielen.
Ich gehe davon aus, dass wir über eine Impfpflicht diskutieren, die ab einer bestimmten Altersgrenze gelten wird, weil wir sehen ja auch durch die Zahlen, dass man nicht davon alleine sprechen kann, dass es nur eine Altersgruppe gibt, die zurzeit vielleicht nicht den sehr wichtigen Impfschutz hat.
Die Frage, wer diese Impfpflicht durchführen soll, sorgt derzeit in der Ärzteschaft für Aufsehen. Ärztekammerpräsident Reinhardt betonte, dass es keine Zwangsimpfung geben werde, gegen die sich KBV-Präsident Gassen gestellt hatte.
Dass ein Mensch gegen seinen Willen in Deutschland von einem Arzt oder einer Ärztin geimpft wird, halte ich für eine absolute undenkbare Situation.
Eine Impfpflicht als Ultima Ratio sei aber vertretbar, so Reinhardt im Deutschlandfunk. Für Genesene gilt seit Samstag, dass ihr Genesenenstatus nur noch für 90 Tage besteht. Dass das zunächst nur auf der Internetseite des RKI und des Paul-Ehrlich-Instituts bekannt gemacht wurde, sorgte für Kritik aus der CDU. Zwar sei es richtig, die Regeln an den aktuellen wissenschaftlichen Stand anzupassen, sagte der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans in der Zeitung Welt. Dafür reiche es aber nicht, die Regeln auf einer Website zu veröffentlichen, so Hans weiter. Die Gesundheitsminister der Länder hatten das Bundesministerium gebeten, Übergangsregelungen für Betroffene des verkürzten Genesenenstatus zu erarbeiten.
Maximilian Brose zur Corona-Lage in Deutschland. In Österreich geht man, wenn auch mit Bauchschmerzen, inzwischen energischer als hierzulande gegen Omikron ans Werk. Eine allgemeine Impfpflicht für alle Erwachsenen ab 18 kommt. Aus Wien, Wolfgang Fichtel.
Die Debatte begann lebhaft. Am Ende gab es aber eine große parteiübergreifende Mehrheit für die Corona-Impfpflicht in Österreich. Und zwar schon ab Anfang Februar. Für alle ab 18 Jahren, Schwangere ausgenommen und medizinische Ausnahmen, wenn sie ein Amtsarzt bestätigt. Entsetzt, fassungslos erschüttert, Gesundheitskommunismus. So eröffnete der erklärte Impfgegner Herbert Kickl, Chef der rechtspopulistischen FPÖ, die Schlussdebatte im Nationalrat. Seine Fraktion war geschlossen dagegen. Alle anderen, auch die Opposition, waren dafür, mit wenigen Ausnahmen. Impfen rette Leben, das eigene und andere, so SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Die Schutzimpfung sei auch ein Notausgang, viel sei bisher falsch gelaufen, sagt sie. Was der SPÖ wichtig war, das Impfpflichtgesetz wird abgepuffert durch ein Anreiz- und Belohnungspaket. Geld für Gemeinden mit hoher Impfquote, eine staatliche Impflotterie mit 500-Euro-Gutscheinen für Geimpfte. 1,4 Milliarden Euro sind dafür im österreichischen Staatshaushalt reserviert. Das Ziel sei, so auch die liberalen Neos, beraten statt strafen. Bußgeld für Impfverweigerer bis zu 3.600 Euro sind möglich, soll nur letzte Konsequenz sein.
Wolfgang Fichtel berichtete, dass eine hohe Impfquote der Ausweg aus pandemiebedingten Einschränkungen und Zumutungen ist, zeigt der Blick nach Frankreich. Dort kann ab Anfang Februar wieder gelockert werden, berichtet Christiane Käs.
Im Februar werden die Corona-Maßnahmen gelockert. Möglich macht das nach der Logik der französischen Regierung der sogenannte Impfpass, der ab kommenden Montag gilt. Das heißt, ab einem Alter von 16 Jahren reicht es nicht mehr, in Cafés, Restaurants, Freizeit-, Sport- und Kulturstätten, in Bus oder Zügen einen negativen Test vorzuweisen. Man muss geimpft oder genesen sein. Ab 2. Februar gibt es im Gegenzug keine Begrenzungen mehr für Gäste von Veranstaltungen. Auch im Freien müssen ab dem Tag keine Masken mehr getragen werden und Unternehmen sind nicht mehr verpflichtet, ihre Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken, auch wenn dies weiterhin empfohlen wird. Ab 16. Februar dürfen Diskotheken wieder öffnen und Konzerte ohne Sitzplätze wieder stattfinden. Obwohl in Frankreich die Neuinfektionen Rekordwerte erreicht haben, sind die Krankenhäuser nicht überlastet. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen geht seit ein paar Tagen zurück. Das sei kein Zufall, sagte Premierminister Jean Castex und lobte die hohe Impfquote. Mehr als 93% der Erwachsenen haben ihre erste Dosis bekommen, mehr als 91% zwei Dosen und mehr als 62% haben die dritte Dosis oder ein vergleichbares Schema. Aber wir müssen unsere Mobilisierung fortsetzen. Dazu hat der Impfpass bereits beigetragen. Seitdem Frankreichs Regierung die verschärfte Regel im Dezember ankündigte, haben sich 1 Million bis dahin noch ungeimpfte Menschen im Land impfen lassen. Man sei nun zweifellos in einer neuen Phase der Epidemie, so Premier Castex, dank der gemeinsamen Anstrengungen.
Christiane Käs berichtete, die Wannsee-Konferenz heute vor 80 Jahren wurde auf ihr beschlossen, den damals bereits laufenden Massenmord an den Juden noch effizienter zu organisieren. Doch noch immer gibt es Unverbesserliche, die den Holocaust leugnen. Jetzt rufen die Vereinten Nationen dazu auf, aktiv gegen eben dieses Leugnen vorzugehen. Peter Mücke mit den Details.
Die Resolution sei ein starkes und unmissverständliches Zeichen gegen die Leugnung und Verzerrung historischer Fakten, sagte die deutsche UN-Botschafterin Lehnderze. Solche Fakten zu ignorieren erhöhe die Gefahr, dass sich Geschichte wiederhole. Deutschland sei sich seiner besonderen historischen Verantwortung und Verpflichtung bewusst, die Erinnerung an den Holocaust am Leben zu halten. Es sei verstörend, dass besonders im Internet die Leugnung des Holocausts massiv zunehme. Deshalb verurteile die Resolution nicht nur diesen Trend, sondern fordere Mitgliedstaaten, UN-Organisationen und nicht zuletzt Social-Media-Unternehmen dazu auf, aktiv dagegen vorzugehen. Der israelische UN-Botschafter Erdan sprach von einer Pandemie der Holocaust-Leugnung und Verzerrung des Völkermords an den europäischen Juden in den sogenannten sozialen Medien. Man sei Zeuge der größten Vertuschung der Weltgeschichte. Doch die Betreiber der Plattformen täten wenig dagegen und machten andere dafür verantwortlich. Erdan betonte, die Resolution sei ihm auch ein persönliches Anliegen. Sein Großvater ist ein Auschwitz-Überlebender. Der Tag der Abstimmung ist nicht zufällig gewählt. Heute vor 80 Jahren hatten führende Nazis bei der sogenannten Wannsee-Konferenz in Berlin die Organisation des Völkermords an den europäischen Juden beschlossen. Weit mehr als 100 UN-Mitgliedstaaten unterstützten bereits im Vorfeld die Einbringung der Resolution, die eine gemeinsame Initiative von Israel und Deutschland ist. Sie wurde abschließend im Konsens angenommen.
Der Holocaust, verübt im Namen Deutschlands durch die Nationalsozialisten, begründet auch eine besondere Verpflichtung Deutschlands zum Schutz des Staates Israel. Das ist deutsche Staatsräson. Und zu dieser Staatsräson gehört, dass Deutschland Israel mit Waffen beliefert. Jetzt folgen 3 U-Boote und Deutschland beteiligt sich dabei, wie immer in solchen Fällen, an den Baukosten. Tim Aßmann.
In 9 Jahren soll das erste von insgesamt 3 neuen U-Booten von ThyssenKrupp an die israelische Kriegsmarine ausgeliefert werden. Zuvor wird die israelische Seite in die Entwicklung und Konzeption der Boote der sogenannten Dakar-Klasse eingebunden. Nach jahrelangen Verhandlungen wurde die entsprechende Vereinbarung nun von israelischen Regierungsvertretern und dem Vorstandsvorsitzenden von ThyssenKrupp Marine Systems Wirtz unterschrieben, wie das israelische Verteidigungsministerium mitteilte. Minister Benny Gantz bezeichnete die neuen U-Boote als Beitrag zu Israels militärischer Überlegenheit in der Region. Israel hat bereits 6 U-Boote aus deutscher Produktion. Mit der Neubeschaffung sollen Boote aus der ältesten Modellreihe ersetzt werden. Nach aktuellen israelischen Angaben hat das Geschäft einen Umfang von rund 3 Milliarden Euro. Deutschland wird einen Teil der Kosten übernehmen. Schon vor Jahren sagte die damalige Bundesregierung eine Beteiligung von 570 Millionen Euro zu. Das Geschäft steht in Israel unter starkem Korruptionsverdacht. Gegen mehrere israelische Regierungsvertreter und den ehemaligen Generalvertreter von ThyssenKrupp Marine Systems vor Ort laufen Verfahren. Israels Ex-Premier Netanyahu wurde in dem Fall als möglicher Zeuge befragt.
5 Tage ist es her, dass der kleine Inselstaat Tonga von einem Vulkanausbruch getroffen wurde. Nun kommt, weil es nur per Schiff geht, die erste Hilfe an. Linda Bodewein berichtet.
Die ersten Flugzeuge mit Hilfsgütern haben am Nachmittag Ortszeit den Inselstaat Tonga erreicht. 5 Tage nach einem gigantischen Vulkanausbruch in unmittelbarer Nähe des Landes und einem Tsunami mit bis 15 Meter hohen Wellen. Militärische Transportmaschinen aus Neuseeland und Australien konnten auf der Landebahn der Hauptstadt Nuku'alofa aufsetzen. Diese war zuvor von einer dicken Schicht vulkanischer Asche bedeckt gewesen und ist von Hand geräumt worden. Da die Asche auch die Trinkwasservorräte Tongas verdorben hat, gehört zu den wichtigsten Hilfsgütern jetzt Trinkwasser, das die Maschinen an Bord hatten. Daneben brachten sie auch Entsalzungsanlagen, Kochsets, Generatoren, provisorische Unterkünfte und Satellitentelefone. Denn die Kommunikation in und von Tonga ist durch die Eruption unterbrochen worden. Ein wichtiges Unterseekabel ist beschädigt. Weil Informationen vor allem von weiter entfernten Inseln kaum durchkommen, ist nach wie vor nicht klar, wie viele Opfer die Katastrophe gefordert hat. Auf einigen Inseln sind ganze Dörfer verschwunden. Das haben Luftaufnahmen von Aufklärungsflugzeugen gezeigt. Die tonganische Marine ist unterwegs in die entfernteren Teile des Südseestaates. Die Übergabe der Hilfsgüter erfolgt kontaktlos, denn die Regierung Tongas hat Sorge, dass ausländische Helfer das Coronavirus mitbringen. Bisher hat es während der Pandemie nur einen Covid-19-Fall in dem Land gegeben, das sich seit 2 Jahren abgeschottet hat.
Wir kommen zur Wirtschaft. Die türkische Zentralbank ändert ihre Geldpolitik, wenn auch nur leicht. Karin Senz berichtet.
Die lockere Geldpolitik der Zentralbank macht Pause. Hintergrund sind die hohe Inflation und der Wertverlust der türkischen Lira. Zuletzt waren es mehr als 36% Inflation im Vergleich zum Vorjahr. Die Reaktion an den Märkten hielt sich in Grenzen. Viele hatten erwartet, dass der Leitzins diesmal stabil bleibt. Der Kurs der türkischen Währung änderte sich kaum, mit rund 15 Lira für einen Euro. Die türkische Zentralbank will jetzt beobachten, wie sich die aktuelle Entscheidung auswirkt, schreibt sie auf ihrer Homepage. Man setze darauf, dass die Inflation sinkt. Als mittelfristiges Ziel hatte die türkische Regierung eine Inflation von 5% ausgegeben. Internationale Finanzexperten erwarten allerdings, dass sie auf über 40% in den nächsten Wochen steigt. Türkische User und regierungskritische Wirtschaftsexperten machen sich auf Twitter lustig über die aktuelle Entscheidung der Zentralbank. Sie fragen ironisch, warum der Zinssatz nicht weiter gesenkt wurde. Schließlich sollte das doch die Wirtschaft voranbringen. Sie spielen auf das eigenwillige Modell von Präsident Erdogan an, der auf niedrige Zinsen als Erfolgsfaktor setzt.
Karin Senz berichtete, und damit kommen wir zur Börse. Dort wurden heute Hoffnungen auf bessere Zeiten für die Lufthansa gehandelt. Konstantin Röse mit den Details.
Die Corona-Pandemie. Sie spielt zwar aktuell an der Börse kaum eine Rolle, bei Fluggesellschaften sieht das schon anders aus. Einige Länder verhängten zuletzt Reisebeschränkungen, woraufhin Airlines ihre Flüge reduzieren mussten. Kein Wunder, warum die US-Fluggesellschaften United Airlines und American Airlines im laufenden Quartal von einer langsameren Erholung ihrer Geschäfte ausgehen. Im vergangenen Jahr belief sich zum Beispiel bei American Airlines der Verlust auf 2 Milliarden US-Dollar. Immerhin, 2020 betrug das Minus noch fast 9 Milliarden Dollar. Schwarze Zahlen schreiben die 2 großen Airlines nicht so schnell wie erhofft. Anleger blieben auch deshalb zurückhaltend. Deutlich besser lief es an diesem Handelstag für Aktien der Lufthansa. Anleger zeigten sich optimistisch, dass sich die Lage schon zum Sommer hin für den MDAX-Konzern deutlich verbessern könnte. Auch weil sich die Omikron-Variante zwar rasant ausbreitet, aber wohl weniger gefährlich ist als angenommen. Aktien von Lufthansa kletterten 4% nach oben. Der DAX beendete den Handel mit 15.912 Punkten, einem Plus von 0,7%.
Konstantin Röse berichtete. Bayern vorn, Bayern macht's schneller. So mag man es in München bei der CSU, auch bei der Energiewende. Wenn Deutschland beispielsweise bis 2045 klimaneutral werden soll, dann setzt sich Bayern 2040 zum Ziel. Allein die Realität sieht anders aus. Beim Ausbau der Windkraft geht es nicht so recht voran, was auch an Bayern liegt. Heute versuchte Robert Habeck in München, Markus Söder davon zu überzeugen, dass das anders werden muss. Ob es gelang, dazu Tobias Krone.
Die Erwartungen sind hoch, die politischen Gräben tief. Und dennoch findet der Besuch des grünen Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck bei Ministerpräsident Markus Söder in betont höflichem Rahmen statt.
Es ist ein sehr positiver Stil, dass ein Bundesminister tatsächlich einen Antrittsbesuch macht.
Ich muss mich bedanken, dass die Bayerische Landesregierung und Sie in Person das so kurzfristig möglich gemacht haben, dass ich hier aufschlagen durfte.
So begann die Pressekonferenz im Münchner Prinz-Karl-Palais nach dem morgendlichen Gespräch zwischen den beiden, die der Deutschlandfunk aus Pandemiegründen virtuell verfolgte. So sportlich, freundschaftlich die beiden wirkten, inklusive Corona-Faust zum Abschluss. Inhaltlich machten beide ihre Positionen deutlich. Robert Habeck spielt auf die maue Bilanz Bayerns beim Windkraftausbau an.
Und Sie wissen, das ist ja in der Vorberichterstattung umfänglich dargestellt worden, dass noch nicht mal mehr Anträge gestellt werden im Moment.
Habeck ist überzeugt. Das hat etwas mit Bayerns Abstandsregel für Windkraftanlagen zu tun, die vorschreibt, ein Windrad muss 10-mal so weit entfernt von Wohnhäusern stehen, wie es hoch ist. Also bei modernen Windrädern über 2 Kilometer weit.
Insofern gibt es da einen Dissens. Ich meine, begründen zu können, warum sehr wohl der Zusammenbruch des Ausbaus der Windkraft mit der Einführung der CH-Regel zu tun hat.
Ministerpräsident und Chef der CSU Markus Söder hält dagegen an der umstrittenen Regel fest, deren Anhängerschaft jenseits der bayerischen Landräte und CSU-Landtagsfraktion aber stark bröckelt. Die bayerischen Bürgerenergiegenossenschaften und der Bund Naturschutz fordern die Abschaffung von 10H neben Grünen und SPD im Landtag. Und eigentlich auch der Koalitionspartner der CSU, die Freien Wähler, die sich bisher nur aus Koalitionsdisziplin mit Kritik zurückhielten. Jüngst meldete sich auch die Vereinigung Bayerischer Wirtschaft zu Wort. Normalerweise ein verlässlicher Sparringpartner der CSU. Auch sie hält 10H für unnötig und fordert mehr Energiesicherheit durch mehr Windenergie. Söder ließ Zugeständnisse durchblicken.
Wir wollen es noch vorschlagen, was im Staatswald geht, was an Ausnahme beim Repowering in anderen Bereichen geht. Das werden wir jetzt konstruktiv besprechen.
Habeck erläuterte, was Bayern in seinen Staatswäldern für die Windkraft tun möchte.
Da wird tatsächlich von 4-stelligen Zahlen bei Windkraftanlagen geredet. Also dann ist das natürlich eine Menge. Wenn dazu weitere Maßnahmen kommen, dann sind wir auf jeden Fall auf einem guten Pfad.
Ob mit oder ohne 10H-Regel. Bayern müsse mehr Windräder bauen, so Habeck.
Die Wahrheit liegt auf dem Platz.
Habeck macht klar, er wolle mit seiner Tour durch die Bundesländer vor allem eines verhindern, eine Abwärtsspirale bei der Windenergie. Das müsse sich nun ändern, wolle man die Energiewende schaffen, so der Bundeswirtschaftsminister.
Tobias Krone berichtete, eine Art Grundgesetz für digitale Plattformen, egal ob über sie Waren verkauft oder wie bei Facebook Nachrichten ausgetauscht werden. Nicht mehr und nicht weniger hat heute das Europaparlament beschlossen. Aus Straßburg, Caroline Born.
Es muss aufgeräumt werden im digitalen Wilden Westen, so die Ansage vom EU-Binnenmarktkommissar. Der neue Sheriff in der Stadt trägt den Namen DSA, schreibt Thierry Breton auf Twitter. Gemeint ist das digitale Dienstegesetz, eine Art digitales Grundgesetz.
Ich glaube, dass die entscheidende Errungenschaft des Gesetzes über digitale Dienste darin liegt, dass sie wieder Ordnung in den digitalen Binnenmarkt bringt. Und diese Ordnung ist an verschiedenen Stellen in den vergangenen Monaten zerstört worden. Ich erinnere nur an die Berichterstattung, teilweise an die Live-Berichterstattung über terroristische Anschläge in Neuseeland,
sagt der CDU-Politiker Andreas Schwab. Für seine christdemokratische Fraktion ist die Position des Parlaments zwar ein Kompromiss, aber ein guter. Die Kernbotschaft, was offline illegal ist, soll es auch online sein. Mit strengeren Regeln für Plattformen im Netz will die EU den Umgang mit illegalen Inhalten regulieren, vor allem für soziale Medien. Das Gesetz könnte weltweit Standards setzen. Weniger begeistert über den Kompromiss ist der linken Politiker Martin Schirdewan. Er hat sich bei der Abstimmung enthalten. Während Verbraucher nicht genügend geschützt werden, gibt es zu viele Ausnahmen für Unternehmen, so seine Kritik.
Was einerseits den Unternehmen erlaubt, sich hinter sogenannten Geschäftsgeheimnissen zu verstecken und damit Transparenzvorschriften nicht mehr erfüllt werden müssen. Andererseits aber auch kleine und mittelständische Unternehmen so viele Ausnahmen von Transparenzregeln erhalten, dass es dazu führt, dass im Endeffekt ganz unterschiedliche Regelungen für die verschiedenen Unternehmen etabliert werden sollen, was wiederum zu einem total schwer umsetzbaren Bürokratiemonster führen wird.
Je größer die Online-Dienste, desto mehr Regeln müssen sie beachten. Sehr große Plattformen mit über 45 Millionen Nutzern müssen einmal im Jahr einen Bericht vorlegen, in dem sie abschätzen, welche Risiken in ihren Angeboten stecken. Zudem sollen sie Maßnahmen vorlegen, wie sich solche Risiken verringern lassen. Transparenter werden sollen auch die häufig kritisierten Empfehlungssysteme der Plattformen, die entscheiden, welche Inhalte den Nutzern als nächstes angezeigt werden. Solche Algorithmen werden häufig dafür verantwortlich gemacht, dass sich polarisierende oder hasserfüllte Inhalte besonders schnell ausbreiten und so zur Radikalisierung beitragen. Indem Forscher und Behörden einen Einblick in die Funktionsweise der Algorithmen erhalten, sollen sie besser verstehen, warum zum Beispiel Falschmeldungen sehr schnell eine hohe Reichweite erzielen. Das soll helfen, die Algorithmen genauer analysieren zu können und damit auch die Wirkung von sozialen Netzwerken auf die Gesellschaft. Viel gestritten hat das Parlament über den Umgang mit personalisierter Werbung. Mit Anzeigen verdienen die großen Plattformen viel Geld. Timo Wölken von der SPD.
Deswegen schrecken diese Plattformen auch nicht davor zurück, Emotionen auszunutzen, Desinformationen zu teilen, Hetze zu teilen. Und dieses Werbetargeting ist dabei die invasivste Form, die auf persönlichen Profilen von uns allen sozusagen basiert.
Nicht erlaubt sein soll solche Werbung für Minderjährige und ebenso wenig, wenn sie auf sensiblen Daten beruht, wie der sexuellen Orientierung und der politischen Überzeugung. So sieht es das Parlament, das sich nun mit den Mitgliedstaaten der EU und der Kommission einigen muss. Dann entscheidet sich, ob die EU wirklich ein weltweit wegweisendes Gesetz vorlegt.
Caroline Born berichtete, es gibt nicht viele deutsche Schauspieler, die es auch in Hollywood zum Star gebracht haben. Einer der wenigen war Hardy Krüger, der gestern im Alter von 93 Jahren gestorben ist. Peter Helling erinnert an einen großen deutschen Schauspieler.
Hardy Krüger, der Mann hat sich nie verbogen. Er sagte von sich,
ich bin ich.
Vielleicht ist es das, was ihn für viele zum Vorbild machte. Olle Hardy, wie man ihn auch liebevoll nannte, er stand nach dem verheerenden Weltkrieg für ein anderes Deutschland. Jung, unbelastet, ehrlich und ein aufrechter Demokrat. Er, der selbst als Jugendlicher ein verblendeter Nazischüler war, er hat immer gegen alte und neue Rechte gekämpft, bis zuletzt.
Die Politikverdrossenheit darf nicht um sich greifen.
Seine zahlreichen Filmrollen waren Legende, um nur einige zu nennen. Einer kam durch, die Wildgänse kommen, neben Richard Burton, Der Flug des Phönix neben James Stewart, natürlich Hatari neben John Wayne. In den 80ern und 90ern zeigte er den Zuschauern als Weltenbummler den Planeten. Er war einer der ganz wenigen internationalen Filmstars aus Deutschland. Als Jugendlicher hatte er vor allem zwei Träume. Flieger und Schriftsteller wollte er werden. Beides ist ihm gelungen. Sein letztes Buch, Was das Leben sich erlaubt, ist ein bewegendes Erinnerungsbuch an die dunkelste Zeit Deutschlands. Und ein kluges, ja wütendes Plädoyer für die Demokratie.
Das Leben hat mir das geboten, ich erzähle es nur nach.
Und wie er erzählt hat. Ein Mann, der für ihn im Krieg zur Vaterfigur wurde, das war der Ufa-Star Hans Söhnke. Der öffnete ihm bei seinen ersten Dreharbeiten die Augen, erzählte ihm von den Verbrechen Hitlers, von der Judenverfolgung. Hardy Krüger wurde zu seinem geheimen Kurier. Er kam später noch als Soldat an die Front, wurde zum Tode verurteilt, als er sich weigerte, auf amerikanische Soldaten zu schießen. Er, der enge Freund Helmut Schmidts, war zuletzt noch stark engagiert in der Amadeo-Antonio-Stiftung gegen Rechtsextremismus.
Das Grundgesetz ist mir heilig und da steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Da steht nicht, die Würde des deutschen Menschen ist unantastbar.
Sein langes Leben spiegelt den schweren, aber letztlich erfolgreichen Weg, wie aus Nazi-Deutschland eine liberale Republik wurde. Ein Land, dessen Zukunft ihm am Herzen lag, die er verteidigte gegen Geschichtsvergessene. Dabei wollte er gerade die jungen Menschen erreichen. Ich bin ich. In diesem stolzen und trotzigen Satz schwingt Verantwortung mit und geradliniger Optimismus. Das Strahlen seiner blauen Augen, das wird man nicht vergessen. Und das Kieksen seiner tiefen Stimme, wenn Hardy Krüger ins Berlinische kippte, den schnoddrig liebevollen Akzent seiner Heimatstadt. Das bleibt im Ohr.
Peter Helling erinnerte an Hardy Krüger. Und damit kommen wir zum Blick auf die Kommentare in den morgigen Tageszeitungen, zusammengestellt von Thomas Zien, vorgelesen von Jörg Albrecht.
Ein heute vorgestelltes Gutachten zum sexuellen Missbrauch im Erzbistum München und Freising listet insgesamt 235 mutmaßliche Täter und fast 500 Missbrauchsopfer auf. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle merkt an, auf 1700 Seiten listen Anwälte einer Münchner Kanzlei in einem vom Erzbistum in Auftrag gegebenen Gutachten Brutalität, Niedertracht, Lügen, Vertuschungen, Drohungen und die Selbstherrlichkeit von Kardinälen, Priestern sowie eines späteren Papstes auf. Dieses Dokument bezeugt, wie unwichtig vielen Klerikern das Schutzbedürfnis von Kindern ist. Es beweist auch, wie wenig bereit die Kirchenoberen sind, Missbrauchsopfern zuzuhören und die Täter letztlich dem Strafrecht zuzuführen. Die OM-Mediengruppe aus dem Oldenburger Münsterland meint, die katholische Kirche ist auf dem besten Weg, sich selbst abzuschaffen. Mit dem neuen Gutachten zum sexuellen Missbrauch folgen schwere Vorwürfe gegen den emeritierten Papst Benedikt XVI., die das Gerüst des christlichen Glaubens in Form Gottes Stellvertreters auf Erden schwer erschüttern. Die katholische Kirche hat mit der Offenlegung des Missbrauchsgutachtens einen erneuten Tiefpunkt erreicht. Päpste und ehemalige Päpste müssen damit leben, dass sie an strengsten moralischen Maßstäben gemessen werden, ist in der Süddeutschen Zeitung zu lesen. Das gilt auch für den Umgang mit eigenen Fehlern. Gerade Benedikt XVI. Könnte sich dabei Größe leisten. Er hat das Amt längst hinter sich. Doch die Gelegenheit, Demut zu zeigen, hat der frühere Papst versäumt. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung wird noch deutlicher, wie zynisch das Verhalten der Verantwortlichen angesichts dieser drückenden Beweislast ist, hat niemand Geringeres als der vormalige Papst Benedikt XVI. Dokumentiert. Um eine Brandmauer zwischen die Karriere eines pädokriminellen Priesters und seine Amtsführung als Erzbischof von München und Freising zu ziehen, schreckte Ratzinger nicht einmal davor zurück, die offenbare Unwahrheit zu sagen. Die Heilbronner Stimme hält fest, es ist aber nicht damit getan, Opfer zu entschädigen, Täter zu bestrafen und Bischöfe zum Rücktritt zu bewegen. Es müssen Strukturen und Normen hinterfragt werden, die den Missbrauch fördern und seine Aufklärung blockieren. Angstmacherei, Zentralismus, Zölibat, die verquere Sexualmoral. Was folgt aus den Gutachten, fragt die Frankenpost aus Hof. Die katholische Kirche hat den Anspruch verloren, den sie selbst erhebt, moralische Führung, aktive Mitwirkung an Entscheidungsprozessen, gesellschaftliche Sonderrolle.
Soweit die Presseschau und damit endet der Rückblick auf den heutigen Tag und die Sendung, die gleich zu Ende gehen. Für das Zuhören dankt Theo Gerst.